Er hält nichts von Freihandel, er hält eher etwas von asymmetrischem Handel. Die USA sind in aller Regel der große Partner, der größte, der übergroße Partner, und dann sucht man sich die kleinen Partner aus, denen man die Regeln diktieren kann. Sie ist tatsächlich eine der wenigen, die gegen das Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko gestimmt hat. Sie ist recht gewerkschaftsnah, weshalb sie auch sehr freihandelskritisch ist. Aber das ist eigentlich auch eine Eigenschaft der Demokraten insgesamt. Dass Handelskriege zu Verlusten auf allen Seiten der Beteiligten und auch im Übrigen darüber hinaus führen und für niemanden gut sind. Also da sind auch in den USA Firmen in die Insolvenz gegangen, aufgrund eben dieser Vergeltungsmaßnahmen der Europäischen Union, die natürlich völlig nachvollziehbar sind, wenn die USA mit solchen Zöllen beginnt. Ich habe das, glaube ich, mal in der New York Times gelesen, fand ich eine sehr schöne Bezeichnung oder schöne Charakterisierung. Er ist ein Entertainer, der einen Geschäftsmann spielt. Und das brillant.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Aus der Pfalz in die Welt, dem Außenwirtschaftspodcast der IHK Pfalz. Am 18. Oktober landet die Air Force One, die Präsidentenmaschine, am Berliner Flughafen BER. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, tritt seinen Deutschlandbesuch an. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Biden im Kanzleramt und beide haben Gelegenheit, sich nochmal ausgiebig der transatlantischen Freundschaft zu versichern, bevor in wenigen Monaten ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ins Weiße Haus einziehen wird. Der älteste US-Präsident der Geschichte hat sich mit seinen 81 Jahren den Ruhestand mehr als verdient und wird die Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl am 5. November nun seiner weit jüngeren Vizepräsidentin Kamala Harris überlassen. Mit Joe Bidens Entscheidung auf den Verzicht kam eine neue Dynamik in den Wahlkampf. Der 78-jährige republikanische Kandidat Donald Trump sieht sich nun einer jüngeren Frau mit indischen und jamaikanischen Wurzeln gegenüber. Zuletzt zeigte eine TV-Debatte, dass Trump sich nicht leicht tut mit der neuen Bewerberin ums höchste Amt. Über Harris' Agenda war wenig bekannt und bis heute vermeidet sie oft klare Positionen. Trump hat in seinen 4 Jahren Präsidentschaft nicht zuletzt seine Unberechenbarkeit gezeigt. Grund genug, dass wir uns heute fragen, was werden die kommenden 4 Jahre bringen? Wird Trump in einer zweiten Amtszeit seinen Handelskonflikt mit China und Europa wieder aufnehmen? Welche Akzente wird Harris international setzen? Und dafür haben wir einen Gast eingeladen, der uns zugeschaltet ist. Er hat an der Uni in Trier Politikwissenschaft und öffentliches Recht studiert, promovierte zu den russisch-amerikanischen Beziehungen an der TU Kaiserslautern und ist neben vielen weiteren Ämtern seit 2015 Direktor der in Kaiserslautern ansässigen Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Diese möchte die transatlantischen Beziehungen pflegen und mit ihrer Forschung zu Politik und Gesellschaft der USA informieren. Unser Gast hat geforscht zur US-Außenpolitik, zum Populismus in den USA unter Trump und der zunehmenden Polarisierung der Parteien, also der Republicans und Democrats. Und ganz spannend, auch zu amerikanischer Popmusik. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Dr. David Sirakow.
Vielen, vielen Dank, Herr von Linden, für die Einladung.
Herr Sirakow, amerikanische Popmusik, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist da die Verbindung zur Außenpolitik?
Ja, da gibt es sehr viel Verbindung zur Außenpolitik. Also ich kam zu dem Thema tatsächlich auch über die Musik, weil ich selber schon seit jungen Jahren Musik mache, auch sehr viel Musik auch während des Studiums gemacht habe, auch davor schon, und dann mit dem Studium der Politikwissenschaft und dann auch der Konzentration auf die internationale Politik und dann vor allen Dingen wahrscheinlich auch mit der Beschäftigung mit den USA kam relativ schnell raus, dass auch die USA Musik ein Stück weit verwendet hat, ob mal bewusst oder unbewusst, aber dass die, was man gemeinhin als die Soft Power der amerikanischen Popkultur und auch der USA selber benennt, dass das eben eine große Rolle auch in der zumindest mal im Kalten Krieg sehr offensichtlichen Attraktivität des amerikanischen Lebens, dieses American Way of Lives, dass diese Soft Power eben vor allen Dingen auch durch Musik und Popkultur transportiert wurde und ich würde sagen auch bis heute wird.
In meiner Generation gab es noch Californication, das ging ja auch um das Thema, glaube ich.
Ja, Red Hot Chili Peppers, ja, genau, also das sind genau diese Dinge und das fing natürlich schon viel, viel früher an. Das kann man schon zeigen in den Wahlkämpfen tatsächlich schon, also dass es schon sehr früh in Amerika in den Wahlkämpfen Wahlkampfsongs gab, also diese erste, ja, die erste Verbindung zwischen Musik und Politik, aber dass man dann auch vor allen Dingen auch im Zweiten Weltkrieg und im Ausgang des Zweiten Weltkrieges Musik verwendet hat, um die eigenen Truppen bei Laune zu halten, die Moral steigern zu lassen, aber eben dann auch andere Staaten von den Vorzügen des American Way of Life ein Stück weit zu überzeugen. Also diese ganzen Konzertreisen, die in den 40er Jahren von der Glenn Miller Band veranstaltet wurden. Und das zieht sich im Grunde auch komplett durch das 20. Jahrhundert, diese explizite Form der, ja, man würde sagen, Cultural Diplomacy, also der Kulturdiplomatie. Ja, und da, das sind sicherlich Dinge, die sich eben außenpolitisch auch auswirken. Und das war dann letzten Endes auch für mich ja ein Berührungspunkt als Politikwissenschaftler, die Musik nochmal in Betrachtung zu ziehen.
Okay, sehr, sehr spannender Punkt. Ja. Und dann kann ich mir die zweite Frage wahrscheinlich schon erklären. Ihre Begeisterung für die USA, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihre Vita, die kam dann auch über die Popmusik?
Ja, tatsächlich war es die Musik, die zunächst einmal da die Türen geöffnet hat. Tatsächlich mit Blick auf Politikwissenschaft kam das ein bisschen später, erst in der Zeit, in der ich dann promoviert habe, weil im Studium habe ich mich sehr viel stärker mit dem nordostasiatischen Raum beschäftigt, weil das eben auch einer der Schwerpunkte der Universität Trier, der dortigen internationalen Beziehungen war. Und einen zweiten Steckenpferd, nämlich Russland. Und in der Promotion habe ich dann diese beiden Aspekte miteinander verbunden, nämlich zum einen die US-Expertise, die in Kaiserslautern an der damaligen TU, heute RPTU, vorhanden war und eben meine Expertise zu Russland. Und das führte dann eben auch zu meinem Promotionsthema und zu meiner Promotion letztendlich.
Okay, cool. Sehr, sehr spannend. Herr Sirakow, die Prognosen für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November sagen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Vertrauen Sie den Umfragen oder was ist Ihr Tipp? Wer wird das Rennen machen?
Also grundsätzlich würde ich erstmal immer vor Umfragen warnen. Das liegt einfach daran, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass sämtliche Umfragen entweder auf nationaler, also bundesweiter Ebene, genauso wie auf einzelstaatlicher Ebene, ja, zum Teil extrem daneben gelegen haben. Vor allen Dingen auch so kurz vor der Wahl, weil die Problematik liegt vor allen Dingen in der Vielzahl an Umfragen, die es in den USA gibt. Wir haben eine Unmenge an Umfrageinstituten in den Einzelstaaten, aber auch darüber hinaus, die dann also diese sogenannten National Polls machen. Und da sehen wir halt immer auch eine bestimmte Tendenz bei verschiedenen Umfrageinstitutionen, die in die Richtung verschiedener Parteien, also entweder der Demokraten oder der Republikaner geht. Und es gibt eben auch immer Zeitperioden, in denen bestimmte von bestimmten Parteien geprägte Umfrageinstitutionen vor allen Dingen Umfragen veröffentlichen. Ich bin da ganz vorsichtig in der Formulierung, aber wir sehen im Moment, also jetzt, Sie haben es ja schon angesprochen, ein enorm knappes Ergebnis, egal ob man auf nationaler Ebene schaut oder auf der einzelstaatlichen Ebene, vor allen Dingen in den sogenannten Swing States oder Battleground States, also den wenigen 6 bis maximal 7 Staaten, in denen eigentlich die Wahl letztlich entschieden wird, weil die anderen Staaten mehr oder weniger klar in ihrem Ergebnis auch schon vor der Wahl sind. Aber bei diesen knappen Staaten, dort sehen wir im Moment ein enormes Ansteigen an eher konservativ geprägten Umfragen. Und die machen letzten Endes auch, ich sag mal, es ist enorm schwierig, eine Mischung von Umfragen in irgendeiner Form zu setzen. Und es gibt große Institute, ein großes kann ich immer empfehlen, heißt 538, also 538. Das ist die Zahl der Elektoralstimmen, also der Wahlmänner und Frauen. Und diese Seite ist eine sogenannte Meta-Umfrageseite, die eben verschiedene Umfragen auswertet und versucht daraus einen Mittelwert zu bilden. Und die leiden natürlich besonders darunter, wenn es dann so Zeitbereiche gibt, in denen extrem viele eher in eine Richtung tendierende Umfragen veröffentlicht werden. Und das sieht man im Moment auch, dass wir es enorm knapp haben und es macht also ein enorm knappes Ergebnis erwarten dürften. Und deshalb ist, würde ich auch spätestens seit 2016 Ihre Frage nach, wer wird's denn, immer mit, die beantworte ich nicht, beantworten. Weil seit 2016 sehen wir ganz deutlich, dass wir uns auf Umfragen nicht verlassen können. Vielleicht noch ganz kurz ein zweites Problem bei Umfragen heutzutage ist eben auch, überhaupt die richtigen Personen zu befragen, also die Personen auch tatsächlich zu erreichen. Das hat etwas mit dem Trend zu tun, dass die Leute heutzutage kaum mehr Festnetz haben. Das heißt, die Erreichbarkeit dort ist problematisch. Online-Umfragen sind nicht wirklich repräsentativ. Reine Mobilumfragen sind auch problematisch. Und wir haben auch einen relativ großen Prozentsatz mittlerweile an Briefwahl und sogenanntem Early Voting. Das heißt, die Leute in den USA können in manchen Bundesstaaten schon vor dem Wahltag zu Wahllokalen gehen und ihre Stimme abgeben. Und da ist es sehr, sehr schwierig. Man müsste eigentlich über Tage dort die Leute, wenn sie aus dem Wahllokal rauskommen, befragen. Also die gesamte Industrie der Befragung, der Wahlumfragen ist enorm unter Druck geraten, was auch ihre Genauigkeit anbelangt, gerade in den letzten zwei Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020.
Das war 2016, das war der große Schock, kann ich mich auch noch erinnern.
Das war der große Schock tatsächlich, weil 2016 man ja ein Stück weit daneben gelegen hat. Interessanterweise war die Prozentzahl der auf nationaler Ebene war 2016 nicht ganz so groß. Sie war aber dafür viel größer in den Einzelstaaten. Vor allen Dingen in Staaten wie Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, aber auch New Hampshire, Florida. Das waren alles so Bundesstaaten, die man tatsächlich falsch eingeschätzt hat. Und das hat 2016 eben zu diesem sehr überraschenden Ergebnis geführt. Und man darf ja auch nicht vergessen, 2016 hat ja, wenn man alle Stimmen zusammenzählt, Hillary Clinton gewonnen, aber durch das Elektoratssystem in den USA letzten Endes dann nicht.
Wollen Sie das nochmal kurz erklären, welcher Hintergrund da ist? Swing States, Wahlmänner, das
verwirrt ja, sehr immer gerne. So ein bisschen, also, ne? Genau, das können wir, also ich fange mal mit diesem sogenannten Electoral College an. Das Electoral College ist in der Verfassung verschrieben, im Artikel 2 der Verfassung. Und es rührt ein Stück weit her aus der, ja, auch dem tiefen Misstrauen der Verfassungsväter, waren nur Väter, vor der Entscheidung eines breiten allgemeinen Wahlvolkes. Und man identifizierte oder wollte Personen in den Einzelstaaten identifizieren, die dann letzten Endes als Repräsentanten des Wahlvolkes eines einzelnen Bundesstaates nach Washington kommen und dort ihre Stimmen abgeben. Wie viele sind das? Das kommt auf die Größe des Staates, also auf die Bevölkerungszahl an. Jeder Staat bekommt zunächst einmal zwei Stimmen in diesem Electoral College. Die sind zurückzuführen auf die Senatsstimmen. Also das ist im Grunde genommen ein Spiegelbild des US-Kongresses, auch wenn es nicht dieselben Personen sind. Aber zwei Senatsstimmen plus die jeweiligen Abgeordnetenstimmen, das heißt die Anzahl der Wahldistrikte oder Wahlkreise in dem Einzelstaat. Und so kommt es, dass wir überall zwei haben und dann eine Varianz von einer Stimme, die noch dazukommt, wie beispielsweise in Wyoming. Die haben also insgesamt drei, bis hin zu Kalifornien, die insgesamt 52, das heißt, die haben dann noch 50 Stimmen über ihre Wahlkreise.
Sprich, wir enden am Ende eigentlich immer bei diesen Swing States und schauen die uns an, weil der Großteil der Staaten, der wählt immer eine Partei und ist somit eigentlich schon vorentschieden. Und deswegen schaut man dann immer auf diese Swing States in der Wahlnacht.
Genau, richtig. Es verengt sich dann eben auf diese wenigen Swing States, die da letzten Endes sind, wenn wir von Osten nach Westen gehen. Pennsylvania, mitunter North Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona und Nevada. Und diese 6 bis 7, North Carolina ist immer so eine Frage, ob das wirklich swingt. Aber diese 6 bis 7 Bundesstaaten sind letztlich das Zünglein an der Waage und dort werden die Wahlen entschieden und dort findet eigentlich auch die Hauptlast des Wahlkampfs statt.
Swing ist das Schaukeln von einer zur anderen Partei, je nach
Stimmungslage. Richtig, tatsächlich sind das genau Bundesstaaten, die keine lange Tradition der Wahl einer bestimmten Partei haben, sondern die immer wieder zwischen Demokraten und Republikanern hin und her schwingen.
Die USA waren im Jahr 2023 nach Frankreich das zweitwichtigste Exportland von Rheinland-Pfalz. Fast 6 Milliarden Euro Warenwert wurden mit Ziel USA über den Atlantik exportiert und damit knapp ein Zehntel aller Exporte. Bundesweit stehen die USA seit Jahren auf Platz 1 der Abnehmerländer. Dem stehen gegenüber mehr als 3 Milliarden Euro an rheinland-pfälzischen Importen aus den USA. Das entspricht fast 7% des gesamten Importvolumens von Rheinland-Pfalz. Die USA sind nach China, Frankreich, den Niederlanden und Belgien fünftwichtigstes Herkunftsland für unsere Importe. Bundesweit stehen die USA als Herkunftsland deutscher Importe sogar auf Platz 3. Die Zahlen belegen, Deutschland und die USA, das sind nicht nur gute Freunde, das sind auch eng verbundene Geschäftspartner. Vor diesem Hintergrund ist eine kürzlich erstellte Studie des Mannheimer ZEW, des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, sehr interessant. Demnach wäre ein Wahlsieg von Harris besser für die deutsche Wirtschaft. Die Forscher errechnen für dieses Szenario ein Plus von 0,14 Prozentpunkten an BIP-Wachstum für das Jahr 2025 im Vergleich zu einem Wahlsieg Trumps. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, 0,14%. Aber bei einem BIP in Deutschland von rund 4 Billionen kann man sich vorstellen, dass auch so ein kleiner Prozentsatz ganz schön viel ausmacht. Wie sehen Sie das, Herr Sirakow? Auf welchen Kandidaten sollten die rheinland-pfälzischen bzw. die deutschen Unternehmen hoffen?
Ja, da muss man tatsächlich wirklich trennen zwischen hoffen und sich einstellen. Und ich bleibe mal erstmal beim Hoffen. Und das ist, da würde ich dem ZEW tatsächlich auch recht geben. Das ist sicherlich Kamala Harris. Und Sie haben es ja auch schon dargestellt. Man kann das auch in Zahlen ausdrücken. Man kann es aber natürlich auch umschreiben in Form von wer von beiden KandidatInnen letzten Endes dem regelbasierten Handel und der regelbasierten Weltordnung näher steht. Und das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf Wirtschaftsflüsse, auf Güterflüsse, auf Finanzflüsse. Und da ist natürlich mit Kamala Harris eine Politikerin auf der demokratischen Seite, die immer wieder auch klar gemacht hat, dass die regelbasierte Weltordnung für sie der Maßstab ist, das Zentrale auch für die amerikanische Außenpolitik, auch für die Sicherheitspolitik, die letzten Endes sich auch wirtschaftspolitisch immer wieder auch auswirken kann und muss letztlich auch und eben auch für die Wirtschaftspolitik. Auch wenn es sicherlich auch mit Joe Biden und auch Kamala Harris, ich sag mal, Friktionen mit Blick auf ja, die WTO gibt. Da haben wir ja auch weiterhin einen Konflikt, den auch sozusagen Joe Biden von Donald Trump geerbt hat, aber auch Joe Biden ein Stück weit auch weiterführt. Und insofern würde ich schon sagen, dass Kamala Harris eine Kandidatin ist, auf die man hoffen könnte oder sollte.
WTO, Welthandelsorganisation.
Richtig, genau. WTO ist die Welthandelsorganisation und hier gibt es immer wieder Streitfragen oder auch Konflikte zwischen Europa, den USA, aber auch zwischen China und den USA, mitunter auch zwischen China und Europa, wenn es um die, ja, die regelbasierte Wirtschaftsordnung geht, die eben in der WTO festgeschrieben ist, aber von der die USA sich zum Teil, so wird zumindest rhetorisch vorgetragen, unfair behandelt fühlt. Es geht momentan beispielsweise um die Besetzung des Schiedsgerichts oder Schlichtungsgerichts in der WTO, wo die USA im Moment ein Veto einlegen und ihm keine neuen Richter benennen will, weil sie sich allgemein und insgesamt unfair behandelt fühlen von diesem Gericht.
Okay, sehr, sehr interessant. Was wissen wir denn eigentlich zu Kamala und ihrer Wirtschaftspolitik überhaupt oder ihrer Außenwirtschaftspolitik?
Ja, tatsächlich lässt sich das beides kaum voneinander trennen. Ich denke, das trifft auf beide Kandidatinnen zu, also Kamala Harris und Donald Trump. Von der Wirtschaftspolitik wissen wir soweit von ihr, dass sie vor allen Dingen eine Fortführung dessen, was Joe Biden in seiner Amtszeit angestoßen hat, verfolgt. Das betrifft diese ganz großen Gesetzespakete, American Rescue Plan Act, der schon 1,9 Billionen US-Dollar umfasst, oder der Inflation Reduction Act, der so ungefähr um die 890 Milliarden, also auch fast eine Billion Volumen hat, Chips and Science Act, also diese ganzen Wirtschaftsfördermaßnahmen in den USA, die dort ja eine deutlich größere Dimension einnehmen oder annehmen, als wir das für Deutschland sowieso, aber auch für die Europäische Union überhaupt uns vorstellen können. Und das hat natürlich dann auch außenwirtschaftliche Folgen. Was wir, zu denen komme ich auch gleich, aber was wir bei der Wirtschaftspolitik oder bei den wirtschaftspolitischen Programmen oder dem Programm von Kamala Harris sehen, ist, dass sie versuchen wird, wenn sie an die ins Weiße Haus einziehen sollte, das Steuersystem in den USA ein Stück weit zu verändern. Sie will einerseits die momentan geltenden Steuersenkungen, die unter Donald Trump tatsächlich auch umgesetzt wurden, will sie weiterführen. Sie will aber zudem eine Steuersenkung für die in den USA als niedriger interpretierten Einkommen, nämlich unter 400.000 US-Dollar, will sie Steuersenkungen erwirken, während Steuererhöhungen für die Einkommen darüber geplant sind. Also tatsächlich eben, ich will nicht sagen taxing the rich, das wäre wahrscheinlich zu progressiv, aber durchaus eine Steuererhöhung für sehr gute Verdiener, für was wir wahrscheinlich Hochverdiener, Besserverdiener bezeichnen, wobei das besser, glaube ich, hier nicht ausreicht bei 400.000 US-Dollar plus. Zudem möchte sie den Körperschaftssteuersatz von 21% auf 28% erhöhen. Das wäre tatsächlich ein Stück weit auch eine Kompensation dessen, was der Inflation Reduction Act für ausländische Unternehmen bedeutet hat, weil einerseits bekommt man dann über den IRA, also die Abkürzung des Inflation Reduction Act, Unterstützung, wenn man in den USA produziert als amerikanisches Unternehmen oder in den USA ansässiges Unternehmen. Zum anderen würde aber dann die Körperschaftssteuer angehoben, was den positiven Effekt etwas abdämpfen würde, wäre gegebenenfalls für die beispielsweise die deutsche oder rheinland-pfälzische Wirtschaft eher ein positiver Punkt, wenn wir hier Kamala Harris nicht nur im Amt hätten, sondern auch in der Umsetzung dieses Programms, weil es dann den Export in die USA sicherlich nochmal etwas erleichtern würde. Und sie möchte die Kapitalertragssteuer erhöhen. Also es ist tatsächlich, es geht sehr stark auf die sehr, sehr gut verdienenden, auf die sehr die wirklich sehr, sehr viel Geld in den USA verdienen, die werden da schon ins Visier genommen. Und die Auswirkung dessen auf die Handelspolitik, wie gesagt, hat ja auf jeden Fall diesen zum Teil auch positiven Effekt oder könnte ihn haben. Ansonsten in der Handelspolitik geht es weiterhin, und das wird auch Ziel der künftigen Administration, egal welche das ist, sein, dass man versucht, die USA zu reindustrialisieren, dass man versucht, viele der Produktionen in die USA zurückzubringen. Unter Joe Biden hieß das A Foreign Policy for the Middle Class, also eine Außenpolitik für die Mittelklasse, die also sehr stark darauf ausgerichtet war, und ich denke, dass Kamala Harris das auch so weiterführen wird, die Mittelklasse, also auch das produzierende Gewerbe zu unterstützen, es überhaupt wieder in die USA zu bringen, die Lieferketten so kurz wie möglich und deutlich kürzer zu gestalten, als sie das waren und als sie das momentan ja auch noch sind. Ich denke, die Pandemie war da für alle ja schon der Schockmoment und Realisierung, was es eben bedeutet, wenn man eine weltweite Pandemie hat und dann auf solche Lieferketten von China, Taiwan, Thailand, wie auch immer, angewiesen ist. Das ist, denke ich, eine Lehre auch aus dieser Zeit. Was bei Kamala Harris auch zu sehen ist, ist, dass sie, ich würde sagen, gemäßigt protektionistisch ist. Das heißt, wir werden kein freien Handelsabkommen in der Form, wie wir das in den TTIP-Verhandlungen gesehen haben, zwischen den USA und der Europäischen Union erleben, weder unter ihr noch unter Donald Trump sicherlich. Da muss ich aber sagen, dass Kamala Harris jetzt eigentlich nicht so sehr die Ausnahme ist. Sie ist tatsächlich eine der wenigen, die gegen das Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko gestimmt hat. Sie ist recht gewerkschaftsnah, weshalb sie auch sehr freihandelskritisch ist. Aber das ist eigentlich auch eine Eigenschaft der Demokraten insgesamt. Die Demokratische Partei ist eher eine freihandelskritische Partei schon immer gewesen. Ausnahmen wie zum Beispiel NAFTA, also unter Bill Clinton, bestätigen da ansonsten eigentlich die Regel. Also ich denke mal, hier werden wir in der Außenhandelspolitik eine Fortführung dieses eher gemäßigt protektionistischen sehen. Wir werden auch, und das ist übrigens auch etwas, was sie gemein hat mit den Republikanern, einen sehr harten Umgang mit China würden wir auch sehen. Unter ihrer Präsidentschaft vielleicht nicht ganz so hart, über Zölle werden wir ja wahrscheinlich noch reden, wie Donald Trump. Aber auch hier sind ja schon Zölle eingeführt worden von Joe Biden. Und da sehe ich auch nicht, dass Kamala Harris dort ein Ziel hat, diese Zölle zu reduzieren. Also das heißt, der Handel mit China wird auch unter Kamala Harris sicherlich etwas schwieriger sein, könnte eine Chance sein für Europa. Ein Stück weit, wenn das sich weiter zuspitzen sollte. Insgesamt komme ich noch mal zum Anfang und zum Ausgang Ihrer Frage zurück. Sehe ich in Kamala Harris jemanden, die prinzipiell multilaterale Regelsysteme und Institutionen unterstützt? Und das unterscheidet sie doch sehr klar und fundamental von ihrem Gegenkandidaten.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariffs. Frei übersetzt, mein Lieblingswort im Lexikon ist Zoll. So äußert sich Trump kürzlich in einem Interview mit dem Medienhaus Bloomberg. Und ja, an Zolldrohungen mangelt es derzeit nicht von Seiten Trumps. 10% auf jegliche Importprodukte aller Herkunftsländer, kürzlich nennt er sogar bis zu 20%. Für chinesische Importe möchte er astronomische 60% erheben. Auf was müssten wir uns bei einer zweiten Amtszeit des Republikaners gefasst machen, Herr Sirakow? Kommt das Thema Zoll wieder zurück, am Ende sogar noch heftiger als zuvor?
Kurze Antwort, ja. Lange Antwort.
Schade.
Ja, in der Tat. Also sollte Donald Trump gewählt werden, dann wird er sicherlich Zölle verhängen und das zentrale Programm dort bleibt auch das Gleiche, was in seiner ersten Amtszeit da war, nämlich America First. Die Überbetonung, würde ich sagen, der Vereinigten Staaten und die Unterschätzung der Folgen und des Effekts von Zöllen auf die eigene Wirtschaft und die eigene Konsumgesellschaft. Und was wir momentan sehen können und was er eben auch immer wieder in Reden deutlich macht, da kommt ja ansonsten, finden wir ja nicht viele inhaltliche Dinge, also auch tatsächlich wirkliche Politikforderungen in den Reden. Aber was immer wieder vorkommt, ist die Einführung eines Basiszolls von 10, das schwankt, manchmal auch wird davon gesprochen und er spricht auch davon, von 10-20% auf alle Importe. Und das betrifft also jetzt nicht nur den einen möglichen Handelskrieg mit China, sondern das ist tatsächlich eine Androhung gegenüber sämtlicher Unternehmen und Staaten, die in die USA exportieren oder importieren. Und das wird natürlich immense Auswirkungen auch auf die Handelsbeziehungen zwischen Staaten mit den USA haben, damit eben auch der Europäischen Union und Deutschland. Darüber hinaus, Sie hatten es schon gesagt, da stehen dann auch noch 60% Zölle auf chinesische Waren. Und was auch immer noch im Raum steht, ist die eventuelle Reaktivierung von Stahl- und Aluminiumzöllen, die unter Trump ja schon in Kraft gesetzt waren, die Biden ausgesetzt hat, aber nicht komplett abgeschafft. Das heißt, die Reaktivierung wäre tatsächlich meines Wissens nach über eine ganz normale Executive Order, also einen Exekutiverlass des Präsidenten möglich. Und er könnte die im Grunde mit einem Federstrich wieder einziehen. Das heißt, wir hätten hier schon einen sehr unfreundlichen Schritt ganz am Anfang mit dem Basiszoll. Und wir können uns natürlich dann auch, das ist, glaube ich, jetzt keine Hexerei, vorstellen, dass die Europäische Union und auch andere Staaten je nach Möglichkeit, aber insbesondere die Europäische Union, auch darauf reagieren würde mit Vergeltungsmaßnahmen. Das haben wir ja auch schon erlebt, dass bestimmte Produkte unter der Trump-Administration von europäischer Seite dann mit Einfuhrzöllen belegt wurden und die Folge waren im Grunde genommen für beide Seiten, und das ist auch, glaube ich, wirtschaftswissenschaftlich komplett belegt, dass Handelskriege zu Verlusten auf allen Seiten der Beteiligten und auch im Übrigen darüber hinaus führen und für niemanden gut sind. Also da sind auch in den USA Firmen in die Insolvenz gegangen, aufgrund eben dieser Vergeltungsmaßnahmen der Europäischen Union, die natürlich völlig nachvollziehbar sind, wenn die USA mit solchen Zöllen beginnt. Trump, das wissen wir auch, deshalb bei ihm ist es etwas leichter, weil wir schon 4 Jahre ihn im Amt erlebt haben, ist isolationistisch, ist extrem protektionistisch unterwegs. Er hält nichts von Freihandel, er hält eher etwas von asymmetrischem Handel. Die USA sind in aller Regel der große Partner, der größte, der übergroße Partner, und dann sucht man sich die kleinen Partner aus, denen man die Regeln diktieren kann. Und das ist vielleicht auch eine der Übersetzungen seines Business-Hintergrunds, wobei der ja aus meiner Sicht auch deutlich fraglicher ist, ob der jemals ein Business-Hintergrund war. Was wir aber sagen können zu Donald Trumps Verhalten, sollte er nochmal gewählt werden, es wird ganz klar Transaktionalismus geben und Klientelismus. Also Transaktionalismus heißt, er wird ganz klar eigene Leistungen von den Leistungen anderer abhängig machen. Und das werden wir in der Wirtschaftspolitik, würden wir das sehen. Und wir würden es genauso natürlich auch in der Sicherheitspolitik sehen. Da haben wir die Diskussion ja auch in seiner Amtszeit gehabt. Stichwort NATO-Austritt, Stichwort Artikel 5 des NATO-Vertrags, die Beistandspflicht, dass man das abhängig davon macht, ob die in dem Fall europäischen Staaten in der NATO ihren aus seiner Sicht fairen Anteil an der Sicherheitsarchitektur leisten oder nicht, ob Staaten dafür zahlen, dass die USA ihre Truppen irgendwo haben. Und dieser Transaktionalismus wird genauso sich auch in der Wirtschaftspolitik zeigen. Also niedrigere oder gar keine Zölle werden davon abhängig gemacht, was der andere Staat denn so geben möchte dafür, was es ihm wert ist. Und das ist natürlich das komplette Gegenteil von regelbasierten Systemen auf multilateraler Ebene oder auch regelbasierten Institutionen. Also das vielleicht am Schluss. Wir werden auf jeden Fall natürlich auch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen sehen. Also davon bin ich recht überzeugt, weil wir haben unter Trump den Ausstieg gesehen, wir haben unter Biden den Wiedereinstieg gesehen und sollte Trump gewählt werden, dann werden wir hier wieder den Ausstieg sehen.
Sie hatten eben noch erwähnt, Trump als Geschäftsmann. Ist er ein guter Geschäftsmann? War er ein guter Geschäftsmann über seine Karriere hinweg?
Also ich glaube, er war ein ziemlich harter Geschäftsmann dort, wo er Geschäftsmann war. Ob er ein guter war, das weiß ich nicht, weil es gab ja auch so die ein oder andere doch wirklich krachende Insolvenz, die er da hingelegt hat. Was er ist, ist ein sehr, sehr, er ist, ich habe das, glaube ich, mal in der New York Times gelesen, fand ich eine sehr schöne Bezeichnung oder schöne Charakterisierung. Er ist ein Entertainer, der einen Geschäftsmann spielt. Und das brillant. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, weil er letzten Endes auch in den USA diese Bekanntheit ja nicht erlangt hat, weil er jetzt so ein großartiger und erfolgreicher Businessman und Immobilienmakler oder Immobilienmagnat in New York war, sondern weil er eine riesige Fernsehshow hatte, mit der er in den USA ein Superstar wurde. Und als dieser Superstar ist er dann letzten Endes 2016 in den Wahlkampf oder ja, 2016 in den Wahlkampf gestartet.
The Apprentice war das.
The Apprentice, ja, richtig. Und da gab es ja auch diesen klassischen Satz, den er immer sagte, weil es ging ja darum, dann wie eben einen Auszubildenden für sein Unternehmen zu finden. Und wenn dann jemand ausgeschieden ist, dann hat er eben immer "You're fired" gesagt. Und das ist ja bis heute im Grunde auch das, was wir auch in seiner ersten Amtszeit gesehen hat. Also die Anzahl und auch die Schlagzahl der Rausschmisse aus seiner Administration ist ja atemberaubend gewesen. Also er führte viele seiner Minister und auch engsten Berater als die Besten in ihrem Fach ein, um sie dann nach wenigen Wochen zu feuern und über sie nur noch Schlechtes zu reden. Und das kommt, denke ich, sehr stark aus diesem Unterhaltungsfernsehformat.
Vielleicht ergänzend noch zum Thema Zölle. Ein Unterkapitel der Zolldrohungen sind die Autozölle, die uns als Autonation mit 800.000 Jobs in der Autoindustrie natürlich besonders Kopfschmerzen bereiten. Vor jedem Haus in New York steht ein Mercedes, aber auf deutschen Straßen sehe ich kaum Chevrolets. Mit diesem sinngemäßen Zitat hat Trump vor ein paar Jahren mit 25-prozentigen Zöllen auf Importe deutscher Autos gedroht. Heute droht er mit Zöllen von 200% auf Autoimporte aus Mexiko. Hier gibt es deutsche Hersteller wie BMW, VW und Audi. Vor allem aber erobern die chinesischen E-Autobauer wie BYD gerade das Land und bauen dort Fabriken. Die Amerikaner haben hier natürlich Angst, dass diese den Markt mit Importen über die US-mexikanische Grenze dann überschwemmen. Das führt uns zu den Gründen, die hinter Trumps protektionistischer Handelspolitik liegen. Trump wiederholt immer wieder, der Handel, zum Beispiel mit der EU, sei unfair. Die USA würden benachteiligt werden, Indikator dafür das Handelsbilanzdefizit der USA. Sprich, die USA importieren viel mehr, als sie exportieren. Nun lässt Trump hier bewusst immer die Dienstleistungen außen vor. Hier verzeichnen die USA beim Export in die EU einen Überschuss. Dennoch die Frage: Liegt Trump hier richtig? Ist der Handel zwischen den USA und der EU ungerecht?
Wenn wir uns mit dem Handel zwischen den USA und der EU beschäftigen, dann ein klares Nein. Ein Handelsbilanzdefizit ist zunächst mal kein Hinweis darauf, dass es unfaire Handelspraktiken gibt, sondern gegebenenfalls einfach erstmal der Hinweis darauf, dass das Land, das das Handelsbilanzdefizit hat, weniger produziert und eben einfach mehr importiert aus einem Staat oder einer Region oder in dem Fall der Europäischen Union. Also ich sehe da keine unfairen Handelspraktiken. Gegebenenfalls könnte man sogar so weit gehen und sagen, naja, der bereits angesprochene Inflation Reduction Act hätte gegebenenfalls schon das Zeug dazu, ein Stück weit so protektionistisch zu sein, dass es da schon unfaire Praktiken oder zumindest Effekte gibt. Aber das wäre ja genau andersherum. Das heißt, das wäre ja dann eher zulasten der Europäischen Union und europäischer, deutscher, rheinland-pfälzischer Unternehmen. Also ich sehe diesen Punkt nicht. Ich sehe vielmehr, dass in der Zeit, in der Donald Trump das erste Mal Präsident war, das Außenhandelsdefizit mit der Europäischen Union stagnierte, aber nicht wirklich abnahm. Es nahm ausschließlich im Jahr 2020 ab und das war nicht eine Folge seiner Außenhandelspolitik, sondern der Pandemie. Und auch dort nicht sonderlich viel. Und auch wenn man den Handel mit Deutschland betrachtet, ist dort im Grunde genommen das Gleiche zu sehen, dass das eher ein gleichbleibendes Defizit war, aber kein reduziertes. Das heißt, er hat einen handelspolitischen Fakt als ein Problem identifiziert, was aus meiner Sicht kein Problem wirklich ist, also zumindest kein Problem der Handelspraktiken, und hat letzten Endes aber nie eine wirklich funktionierende Lösung dafür präsentiert, geschweige denn umgesetzt. Insofern halte ich dieses Bashing, also diese Vorwürfe im Bereich der Handelspolitik für reine Wahlkampfrhetorik, um letzten Endes damit ja die Arbeiterinnen und Arbeiter in dem, was wir früher mal Rust Belt nannten, also in den Staaten Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Vermont, in irgendeiner Form davon zu überzeugen, dass er sie besser stellen würde, wenn er Präsident ist und eine Handelspolitik aufstellen würde. Die Frage ist nur, mit welchen Industrien wollen die das machen? Und da braucht es viel mehr innenpolitische Wirkung, als sich an der Außenhandelspolitik abzuarbeiten.
Rust Belt vielleicht noch zur Erklärung, das waren die Staaten, in denen die Autoindustrie tätig war, die genau deutlich eingebrochen ist von der Größe und dadurch sind viele Jobs verloren gegangen.
Genau, auch die Kohleindustrie war dort ansässig und also insgesamt das industrielle Zentrum in den USA befand sich im Rust Belt.
Kommen wir mal nach Rheinland-Pfalz zurück. In Ramstein, in Spandalem und weiteren Orten in Rheinland-Pfalz haben die Amerikaner Truppen stationiert. In der Vergangenheit hatte Trump den möglichen Abzug von Truppen als politisches Druckmittel genutzt. Herr Dr. Sirakow, auf was müssen wir uns hier gefasst machen bei einer zweiten Amtszeit von Trump?
Ja, zunächst einmal gehe ich davon aus, dass genau diese Truppenpräsenz zumindest als ein Hebel verwendet wird in Verhandlungen, wenn es um NATO-Fragen geht, wenn es auch um das Schultern von verteidigungspolitischen Belastungen angeht. Also eine Parallele zur ersten Amtszeit, weil wir davon ausgehen müssen, und das ist im Übrigen parteiübergreifend der Fall in den USA, das heißt, das unterstützen auch demokratische Außenpolitikerinnen und Politiker wie auch republikanische. Bei 2% des als Verteidigungshaushalt, also 2% des Bruttoinlandsproduktes eines Staates für Verteidigung verausgabt werden sollen, das wird in der Zukunft sicherlich nicht reichen, zumindest nicht aus amerikanischer Sicht. Und das, wie gesagt, ist parteiübergreifend. Wenn Sie in Washington da nachfragen, dann bekommen Sie ganz häufig Zahlen zwischen 3% und 3,5%. Und ich gehe davon aus, dass wir solche Forderungen über den Atlantik kommuniziert bekommen werden, egal wer im Weißen Haus sitzen wird. Die Frage ist natürlich nur, in welchem Ton wir das kommuniziert bekommen und mit welchen diplomatischen Mitteln. Also das heißt, wenn Donald Trump im Weißen Haus säße, dann wird es sicherlich, ich habe das schon gesagt, nochmal darum gehen, ist die NATO das richtige Verteidigungsbündnis aus amerikanischer Sicht formuliert? Brauchen wir den Artikel 5? Sind die USA eigentlich willens, eine Beistandspflicht zu akzeptieren im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedstaat der NATO? und letzten Endes eben dann auch das alles damit zu verbinden, dass die insbesondere europäischen Mitgliedstaaten der NATO ihre Verteidigungsbudgets auf 3 bis 3,5% des Bruttoinlandsproduktes anheben. Also da werden wir sicherlich darüber diskutieren und das würde dann im Falle des Wahlsiegs von Donald Trump zum Thema werden, sicherheitspolitisch. Ein zweites großes, was sich letzten Endes dann natürlich auch wirtschaftlich auswirken wird, ist die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression. Und da ist man, glaube ich, jetzt auch niemand, der in die Glaskugel schaut, dass man dort sehr große Skepsis sieht mit Blick auf eine mögliche Trump-Administration. Das ist schon mehrfach deutlich geworden, dass dort ein Verständnis für eine weitere, auch substanzielle Unterstützung der Ukraine nicht da ist. Also es wird aus meiner Sicht dann kaum denkbar sein, dass es Waffenlieferungen weitere gibt, sondern dass wir eigentlich in den Fall kommen würden, der die Ukraine in eine Art Diktatfrieden mit Russland drängen würde. Und das ist, glaube ich, dann in einem solchen Szenario noch der bessere Fall. Die Frage ist dann eher, was passiert, wenn die Ukraine eben nicht mehr weiter so unterstützt wird? Können die europäischen Staaten und wollen sie das dann auch über Zeit kompensieren? Können sicherlich nicht, wollen vielleicht. Das heißt, es wird eine extrem große Lücke entstehen, sicherheitspolitisch und auch militärpolitisch für die Ukraine. Und das könnte natürlich zur Folge haben, dass Russland gegebenenfalls die Ziele dahingehend nochmal schärft, dass sie die ganze Ukraine einnehmen wollen würden. Und das wäre natürlich dann der absolute Worst Case. Sicherheitspolitisch vielleicht noch ein Punkt. Ich hatte den Klientelismus und Transaktionalismus ja schon angesprochen, den werden wir hier auch sehen, aber was auch parteiübergreifend, das sind eben nur diese zwei Themen, einerseits 3,5% und das andere ist die Gegnerschaft von China, das heißt, ob Sie Demokraten oder Republikanerinnen fragen, sie werden als den Hauptherausforderer in wirtschaftlicher wie auch sicherheitspolitischer Hinsicht immer in China sehen, in Washington und nicht das Zentrum in Europa oder Russland tatsächlich als den Hauptherausforderer. Und das wird natürlich auch zukünftig die Außenpolitik der USA bestimmen, aber eben mit unterschiedlichen Mitteln, wenn wir Harris und Trump unterscheiden und vor allen Dingen auch mit einer völlig unterschiedlichen Rhetorik und dann eben auch ein gutes Stück auch handeln. Also Trump wird sicherlich viel, viel stärker seiner polternden Rhetorik auch die Praxis folgen lassen, als das eine Kamala Harris machen würde. Das wäre viel freundschaftlicher, diplomatischer und sicherlich auch deutlich verständnisvoller für die europäische Position.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Und das war's auch schon wieder mit unserem Außenwirtschaftspodcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, Sie konnten ebenso wie ich wieder ein paar neue Erkenntnisse gewinnen. Herr Sirakow, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Wirtschaft, aber auch vor allem die Außenwirtschaft der USA. Ihnen alles Gute und ja, wir hoffen auf weiterhin gute deutsch-amerikanische Wirtschaftsbeziehungen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen allen eine gute Zeit.